Herzlich willkommen zum Podcast Freiraum für Führungskräfte mit Nicole Zetsch. Dein Podcast für mehr Klarheit und Freiraum in deinem Leben. Heute ein Gespräch mit Dr. David Bausch über ein, ja, fast schon irritierendes Thema. Und David sagt selbst, er streut Salz in die Wunden. Es geht um das Ende der Arbeitswelt, wie wir sie kannten. So der Titel seines Buches, das im Februar erschienen ist und das mich sehr fasziniert hat. Ich habe es in Vorbereitung zu unserem Gespräch ausführlich gelesen. Es liest sich leicht, es liest sich gut, auch wenn es wirklich ja auch tiefe Themen sind, die uns alle bewegen und irgendwo auch rütteln. Wer ist David? Dr. David Bausch ist promovierter Wirtschafts- und Sozialwissenschaftler. Er ist Experte für die Veränderungen in dieser Arbeitswelt. Er hat eine eigene Organisationsberatung, ist Dozent an der Hochschule Mainz und ist gefragter Trainer sowie Keynote-Speaker. Davids Buch hat mich wirklich sehr bewegt. Ich fand es ja teilweise erschreckend, wachmachend. Wie er selber sagt, er streut Salz in die Wunden. Und andererseits gibt es Zuversicht und regt an, wirklich nochmal ein paar Fenster im Kopf zu öffnen. Und das machen wir hier gemeinsam. Ich wünsche dir ganz viel Spaß dabei, über das Ende der Arbeitswelt, wie wir sie kannten und was jetzt zählt. Herzlich willkommen, lieber David, Dr. David Bausch, heute hier bei Freiraum für Führungskräfte.
Liebe Nicole, vielen Dank für deine Einladung.
Ich freue mich total. Wir haben ein bisschen gebraucht, lag ausschließlich an mir, weil du hast freundlicherweise schon frühzeitig gesagt, hier, ich habe ein neues Buch und darüber möchte ich sprechen und ich kann dieses Buch nur wärmstens empfehlen. Ich habe mich die letzten Tage sehr intensiv damit auseinandergesetzt, das Ende der Arbeitswelt, wie wir sie kannten. Und ich freue mich auf ein ganz tolles Gespräch mit dir, David, weil das verspricht schon die Lektüre deines Buches, dass es anregend ist, unterhaltsam und auch wirklich aber auch einen tiefen Blick in die Themen reinwirft. Von daher, ich freue mich.
Ich mich auch. Das wird ein super Gespräch. Und ja, wir haben sicherlich viel Freiraum für die ganzen spannenden Themen, die drin sind.
David, erzähl doch erstmal, wer bist du und wofür schlägt dein Herz?
Also jetzt, nachdem ich oder da ich in 4 Wochen heirate, muss ich sagen, schlägt mein Herz natürlich für meine zukünftige Frau, wenn sie das hört. Aber du willst ja auf einen ganz anderen Kontext raus. Mein Herz schlägt für Organisationen, weil ich das total spannend finde, wie Organisationen ticken. Im Endeffekt sind Organisationen ja nichts anderes als ein Gebilde aus ganz vielen Individuen und das macht es so spannend, weil da ganz viele Dynamiken entstehen können, die in eine Richtung total positiv und produktiv wirken können, aber die natürlich auch in eine ganz andere Richtung schlagen können. Und das ist, glaube ich, was ich mega spannend finde und wo ich mich seit, ja, würde ich sagen, 6, 7 Jahren immer mehr reinfixe. Und ja, es ist so ein bisschen der Kaninchenbau, in dem man dann immer tiefer reingeht und dann lernt man noch mehr und noch mehr und noch mehr. Muss man sich manchmal fast schon wieder so ein bisschen auf das Wesentliche in der Praxis besinnen, weil nur mit Theorie kommt man natürlich irgendwann auch nicht weiter.
Ja, sehr schön. Und Organisation, du bist ja tatsächlich nicht nur in der Theorie unterwegs, du bist selbst noch im Unternehmen, ne? Und magst du dazu noch was sagen, was du da...
Genau, also ich bin von Haus aus Organisationsentwickler, bin da in der Commerzbank seit vielen, vielen Jahren aktiv, bin aber seit, was ist auch schon wieder, 6 Jahren auch als freiberuflicher Berater unterwegs mit meiner Beratung Digi2Place, weil ich eben gemerkt habe, in diesem digitalen Zeitalter, in dem wir seit der Pandemie ja ganz, ganz stark reingeschlittert sind, dass da einfach ein ganz, ganz großes Feld aufgegangen ist und witzigerweise war das nie geplant, dass ich so selbstständig werde, sondern es war eigentlich so ein bisschen der Tatsache geschuldet, dass ich eben aus diesem Bankenumfeld komme. Das Bankenumfeld ist bekanntermaßen sehr stark reguliert, starke Compliance-Abteilung. Deswegen spreche ich auch in solchen Podcasts jetzt nicht über meine Commerzbank-Erfahrungen, aber das ist, glaube ich, eine wichtige Brücke. Denn ich habe damals zu der Zeit über digitalen Stress geforscht und man kann sich vorstellen, wenn alles digitaler wurde plötzlich, dass das ganz viele Organisationen darauf aufmerksam geworden sind, gesagt haben, hier können wir den Bausch mal einladen für welches Format auch immer. Und dann kann ich natürlich nicht als Commerzbanker in einer Sparkassenfiliale stehen. Das versteht sich von selbst. Und so bin ich quasi zur Selbstständigkeit gekommen und habe in den letzten Jahren ganz, ganz viele Organisationen schon von innen sehen dürfen. Und das macht natürlich, ich hatte es ja eingangs gesagt, mich interessieren Organisationen wahnsinnig. Demnach mich total neugierig und ist ein ganz spannender Teil meines Lebens.
Ja, und du stehst viel auf Bühnen mit deinen Themen. Also dein erstes Buch, was du 2023,
22? Na, 24, Anfang 24, ja.
24, genau, geschrieben hattest oder herausgekommen ist. Digitaler Stress war damals natürlich ein ganz, ganz heißes Thema, ist es immer noch. Und ich durfte schon verstehen, ich habe dir schon erzählt, zur Vorbereitung habe ich ganz viele Podcasts mit dir gehört. Also nicht nur dein schönes Buch gelesen, sondern wollte besser verstehen, wer ist eigentlich der Mensch David und was erzählt er so. Und da hattest du erzählt, Mensch, dieses Buch Digitaler Stress, das war schon spannend, das war schon toll, damit unterwegs zu sein und gleichzeitig warst du frustriert ob der Rückmeldung. Warum warst du frustriert?
Ja, das ist ein schöner Cliffhanger. Warum war ich frustriert? Einerseits war das, die Resonanz war wirklich sehr, sehr gut und ich wurde ganz viel eingeladen, nicht nur im Podcast, habe auch ganz viele Fachartikel schreiben dürfen, habe sogar damit irgendwie ein bisschen die Men's Health geschafft, also der Olymp der sage ich mal, populärwissenschaftlichen Zeitungen und wurde dann in der Folge ganz viel von Organisationen eingeladen. Aber, und da greife ich deine frustrierende Brücke auf, ganz oft halt von den Vertretern aus dem BGM, aus dem Health Management, wie auch immer das in der jeweiligen Organisation hieß. Und ich habe natürlich gesagt, hier, ich kann gerne eine Keynote, einen Impuls geben, ich kann einen Workshop halten, das ist alles richtig und ein guter Start auf jeden Fall. Aber wenn wir wirklich was verändern wollen, dann müssen wir halt auch ganzheitlich darüber nachdenken. Das heißt, wir müssen uns anschauen, wie das Führungsverhalten die digitale Stressbelastung prägt, wie die Kultur welchen Einfluss sie nimmt, welche Rahmenbedingungen einer Organisation. Und das ist halt, Themen gehen weit, weit über das eigentliche BGM hinaus. Und da brauchen wir halt das Top-Management-Commitment auch und die wirklichen Entscheider auch am Tisch. Und das war so ein bisschen der Punkt, der mich dann letztlich ja auch zu diesem neuen Buch geführt hat, weil ich da eben einen viel ganzheitlichen Blick auf die Arbeitswelt werfen kann. Und natürlich kommt auch in dem neuen Buch die digitaler Stress an einer Stelle vor, aber ich habe eben jetzt die Möglichkeit gehabt, dadurch den Spot auch in die anderen Themen zu lenken, die ich für ganz, ganz wichtig erachte. Und das vielleicht noch als eine Randbemerkung. Ich habe auch gemerkt, dass dieses silohafte Denken, was ich gerade beschrieben habe beim digitalen Stress, das haben wir bei ganz, ganz vielen Themen. Und wir müssten viel, viel vernetzter denken, viel, viel ganzheitlicher die Wechselwirkungen betrachten. Und ja, all das ist in das neue Buch eingeflossen.
Und deswegen werden wir auch beide versuchen, in der Kürze der Zeit komplett den Blick darauf zu werfen und jetzt nicht nur abzuschichten. Ich würde gern zum Einstieg, David, es ist ja ein bewusst provokanter Titel, das Ende der Arbeitswelt, wie wir sie kannten. Was beobachtest du? Was ist gerade los in dieser Arbeitswelt?
Also den ersten Teil dieses Buches, das erste Drittel, wobei das mehr ist als ein Drittel vom Umfang, habe ich wirklich dieser Frage gewidmet, warum die Arbeitswelt, wie wir sie kannten, endet. Und ich betrachte das quasi aus vor allem zwei Perspektiven. Im Buch sind es drei. Die theoretische lasse ich jetzt mal weg. Ist natürlich alles trotzdem gut fundiert. Resilienztheorie, Komplexitätstheorien und so weiter. Aber ich gucke vor allem auf die externe, die interne. Die externe, da müssen wir einfach nur nach draußen gucken. Wir leben im Zeitalter der Polykrisen. Eine Krise jagt die nächste. Als das Buch veröffentlicht worden war, da hatten wir ganz brandneu wieder die Thematik, ob Trump jetzt wieder Grönland annektiert. Das war in den Wochen ganz, ganz on vogue. Und jetzt sind wir eigentlich in der nächsten, noch viel, viel größeren Krise wieder, nämlich der ganze Iran-Krieg und die wirtschaftlichen Auswirkungen. Und die Kernthese, die das Buch aufmacht, ist ja die Tatsache, dass das, was wir quasi an Krisen im Privaten auch erleben, das tragen wir natürlich mit in Organisationen und was wir in Organisationen belastendes erleben, das tragen wir mit in unser Privates. Das heißt, so eine Trennung vom Beruf und Privatleben ist an der Stelle ja gar nicht mehr möglich. Und das macht natürlich was mit den Menschen in Organisationen, wenn auf einmal das Thema Jobverlust, Zukunftsängste, Existenzängste, Unsicherheit insgesamt zum Thema wird. Und was ich in Organisationen beobachte, ist ein Phänomen, was quasi aus der verhaltenswissenschaftlichen Perspektive gut erforscht ist. Es nennt sich Regression und das Übertragen auf Organisationen ist total spannend. Aber vielleicht kurz Einordnung, was es privat bedeutet. Wir alle kennen das, wenn eine ganz stressige, druckvolle Phase ist, dann neigen wir als Mensch, das ist ganz natürlich dazu, auch in alte Verhaltensmuster reinzufallen, die wir eigentlich schon hinter uns gelassen haben. Also dann ernähren wir uns vielleicht nicht mehr so gut, trinken mehr Alkohol, der Raucher raucht vielleicht mehr und so weiter und so fort. Und in Organisationen ist das sehr, sehr ähnlich. Wenn wir unter Druck und Stress geraten und diese Unsicherheit managen wollen, versuchen wir irgendwie einen Griff daran zu bekommen und dann fallen wir eben in auch frühere Verhaltensmuster, mehr Kontrolle, mehr Mikromanagement, mehr Komplexität, am besten noch zurück ins Office, die ganze Mannschaft und ganz viele Themen. Dabei bräuchten wir eigentlich was ganz anderes, denn im Privaten wissen wir das ja. Wenn wir besonders viel Stress haben, dann sollten wir vielleicht umso mehr auf die Themen achten, die uns gut tun, dann sollten wir mehr auf eine gesunde Ernährung achten und so weiter und so fort. Und in Organisationen ist es genauso. In einer Phase von Unsicherheit müssen wir eben eigentlich noch mehr uns vertrauen, anstatt dass wir noch mehr kontrollieren. Und das bringt mich so ein bisschen zu der internen Perspektive, wo ich so Themen aufmache, die die sich super daraus ableiten. Also das Thema Change-Müdigkeit ist ein ganz, ganz großes Feld, was dafür, dass es so groß ist, erschreckend schlecht erforscht ist. Also es ist natürlich immer mehr erforscht, da gibt es einiges dazu, aber für sowas so Simples wie Change-Müdigkeit, was ja so naheliegend ist, hat mich das selber damals gewundert. So und so gucke ich halt in Organisationen rein und schaue, okay, wie steht es um die Dynamiken, die ich eingangs besprochen habe? Was hat das vielleicht auch mit dem Unterschied zwischen Arbeit und Beschäftigung zu tun? Auch ein Feld, was ich jetzt rückblickend, weil die Resonanz zu diesem Feld wahnsinnig groß ist, im Buch eigentlich noch viel größer hätte schreiben können, vielleicht so die Einordnung Arbeit versus Beschäftigung. Arbeit ist damit gemeint als das, was wirklich Wertbeitrag schafft, was Produktivität darstellt, was uns wirklich weiterbringt. Und Beschäftigung ist so ein bisschen alles drumherum, die ganzen Abstimmungsschleifen, die Prozesse, die eigentlich jeder weiß, dass sie schwachsinnig sind, die Meetings, wo wir nicht weiterkommen, keine Entscheidung treffen etc. Das alles sind so Punkte, die ich dann beobachte. Und ich fasse das jetzt mal ganz schnell zusammen, weil wir wollen ja eigentlich über die Big Five of Human Work sprechen, hast du ja gesagt. Aber diese Punkte führen mich dazu, dass ich sage, die Arbeitswelt, wie wir sie kannten, die endet. Und über KI habe ich jetzt gar nicht geredet. Also das ist auch ein Riesenfaktor in der Betrachtung natürlich. Und ich glaube eben, dass wir dieser neuen Arbeitswelt, die immer mehr entsteht, einfach auf eine andere Art und Weise begegnen müssen. Also wir müssen diesen neuen nicht mit alten Ansätzen und alten Vorgehensweisen begegnen, sondern mit einem ganzheitlichen neuen Ansatz.
Ganzheitlichen neuen Ansatz und teilweise vielleicht auch wirklich rückbesinnen sogar auf bestimmte Kernelemente. Und da gehen wir gerne gleich rein. Ich habe dir im Vorfeld schon gesagt, ich finde dein Buch nicht nur super recherchiert und gut dargestellt, sondern vor allen Dingen auch unterhaltsam. Und das meine ich wirklich im positivsten Sinne, weil ich zwei Abende damit auf dem Sofa verbracht habe, mich auch bestens unterhalten gefühlt habe. Und ich würde gern für dieses Ende der Arbeitswelt, wie wir sie kannten, gern einen Absatz nochmal rausholen, weil der für mich so hängen blieb.
Jetzt bin ich gespannt.
Ja. Herbert Grönemeyer.
Ah ja.
Du hast gedacht, genau. Und zwar zitierst du Herbert Grönemeyer oder weist auf eine seiner größten Hits Mensch hin. Und das hat mich sehr emotional berührt, weil bei mir dann natürlich sofort dieser Song im Kopf war, diese Zeit und worüber er damals gesungen hat. Das ist ja schon länger her. Aber magst du da nochmal den Kontext herstellen? Warum nimmst du Bezug auf dieses Lied?
Ja, also Herbert Grönemeyer ist natürlich jetzt eine persönliche Präferenz meinerseits. Ich finde dieses Lied einfach total bezeichnend, weil es ja auch so ein Stück weit Plädoyer an die Menschlichkeit ist. Steht ja auch hinten drauf, dass das Buch ein Plädoyer an die Menschlichkeit ist. Und ich glaube, desto digitaler alles wird, desto wichtiger wird dieses Analoge, also sprich der Mensch. Ich glaube, das haben wir alle in der Pandemie gemerkt, weil digital kommunizieren konnten wir immer, jederzeit. Das war nicht das Problem. Was uns gefehlt hat, war dieser analoge, echte Kontakt, dieses menschliche, zwischenmenschliche Begegnungen. Und ich finde, da bringt Grönemeyer das einfach ganz, 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 ganz auf den Punkt. Und das Lied hat ja auch eine ganz persönliche Geschichte bei ihm. Und das macht es dann, finde ich, noch menschlicher. Es ist ja auch ein bisschen, der verarbeitet ja auch den Tod deiner Frau damit. Und wenn man das im Hintergrund hat, dann ist das schon sehr, sehr emotional, ja.
Und was mich, glaube ich, daran so berührt hat, ist nicht nur, dass ich diesen Song sehr liebe und auch den Hintergrund kenne, sondern tatsächlich nochmal dieses Bewusstsein, Verlust und Neuanfang. Und ich finde, das beschreibt es ganz gut, ne? Also wie du sagst, die Polykrisen und das KI-Thema wollen wir jetzt auch gar nicht tiefer einsteigen, aber auch da beobachte ich bei vielen Menschen halt auch so einen Verlust, so einen Abschied, so einen Trauer fast schon, dass wie man mal gearbeitet hat, ist halt irgendwie mal ganz klar vorbei. Ne? Und es kommt was Neues und kündigt sich was Neues an, was nicht für jeden immer nur Hurra ist.
Auf jeden Fall, ja.
Danke dir. Genau, du hattest eben schon angesprochen, du hast die Big Five of Human Work insoweit in deinem Buch dargestellt. Welche fünf sind das?
Das sind moderne Führung, mentale Gesundheit, Vielfalt und Inklusion, Lernen und Entwicklung und die Organisationskultur.
Ich würde gerne in alle jeweils so ein bisschen eintauchen, trotz der nicht so massig Zeit, aber weil du betonst so schön am Ende dann auch nochmal die emergente Verknüpfung, also dass tatsächlich du es unbedingt ganzheitlich betrachten willst und das hat sich mir auch so sehr erschlossen. Du hast jeweils pro Kapitel einen tollen Interviewgast, zwei davon kenne ich auch ein bisschen besser, Nora Dietrich in jedem Fall, die war bei mir auch im Podcast und wir sind auch befreundet und Hans Husinek durfte ich auch schon mal erleben auf der Bühne bei New Work Master Skill und war absolut begeistert, also wirklich tolle Interviewgäste, die einfach deine jeweiligen Themen auch nochmal, ja, schönen Einblick bringen. Dafür finde ich sehr toll aufgebaut. Moderne Führung, was verstehst du darunter?
Vielleicht muss ich eine kleine Vorrede noch halten, anknüpfend an der Emergenztheorie, die du genannt hast, weil wenn uns jetzt jemand zuhört und der die Big Five of Human Work so gehört hat, dann würde er sagen, ja gut, da machen wir ja in allen Feldern was, also Haken dran, Podcast zu Ende, spare ich mir die Zeit. Genau das ist der Trugschluss, den ich widerlegen möchte. Ja, auch wenn ich da brillante Gäste hatte und du hast zwei genannt, die mich wirklich extrem inspirieren, also ich sehe mich da auch eher so ein bisschen als der Orchestrator, der bessere Menschen zusammenbringt in den Feldern, als ich selber habe und das trifft auf alle zu, die ich dort genannt habe. Also die haben alle in den Feldern mehr Wissen als ich und das macht es, glaube ich, so stark an der Stelle. Aber wie du schon gesagt hast, es geht um diese Verknüpfung und ich kann in diesen pro Kapitel bin ich bei vielleicht 25 bis 30 Seiten. Ich habe so die Vorgabe gehabt des Verlags, das kann ich, glaube ich, verraten, dass es so um die 200 Seiten sein durften nur, damit man es halt, wie du schon gesagt hast, an zwei Abenden mal durchlesen kann. Und das hat mich natürlich sehr, sehr eingeengt dahingehend, dass ich wirklich gucken musste, okay, worauf möchte ich den Fokus legen? Und ich habe den Fokus auf Sachen gelegt, wo sehr deutlich wird, wie diese Verknüpfung immer zusammenkommt. Und manche haben das schon im Namen. Also wenn wir jetzt über Führung sprechen, dann können wir auch über die Führungskultur sprechen in einer Organisation. Wenn wir über Lernen sprechen, sprechen wir über Lernkultur. Also da wird schon manchmal in der Semantik deutlich. Aber zurückkommend auf deine Frage, was moderne Führung für mich ausmacht. Ich habe mir da so ein paar Punkte rausgenommen und es beginnt mit psychologischer Sicherheit. Und wir sind ja in Kontakt gekommen, weil ich gesehen habe, dass du die wunderbare Karin Lausch bei dir hattest. Grüße gehen raus, liebe Karin. Und das ist natürlich das ist die absolute Basis. Ohne psychologische Sicherheit können wir es sein lassen. Also das ist, wenn das nicht da ist, dann ist alles andere, was in diesem Buch über Führung steht, eigentlich obsolet. So, also das ist so ein bisschen der Aufhänger. Dann will ich sehr den Fokus darauf lenken, dass vor allem auch moderne Führung Beziehungsarbeit, Beziehungsgestaltung ist. Weil ganz oft erlebe ich das, und das erlebe ich in diesen aktuellen Zeiten mehr denn je, weiß nicht, wie es dir geht, aber dass Führung sagen oder Führungskräfte sagen, für sowas haben wir eigentlich keine Zeit jetzt. Wir müssen hier mal Friedrich Merz-mäßig die Ärmel hochkrempeln, in die Hände spucken und mal richtig wieder Wohlstand produzieren. Und wenn ich sowas höre, dann stellen sich mir mal alle Nackenhaare auf, weil ich mir sage, hier, also ihr habt ein absolut falsches Bild davon. Es geht ja nicht darum, dass wir den ganzen Tag Kaffee trinken, sondern man sollte für Beziehungsmanagement eher so als Investment, so einen Sparplan ins Depot sehen, was so, wo du kontinuierlich einzahlst und irgendwann hast du dort etwas angespart, was sich maximiert hat, was echt einen coolen Mehrwert auf der anderen Seite hat. Und es ist ja wie bei Netzwerken. Ich netzwerke ja nicht dann, wenn ich es brauche, sondern dann, wenn ich es nicht brauche, dass wenn ich es brauche irgendwann mal, dass ich dann daraus schöpfen kann. Und bei dem Beziehungsmanagement ist es genauso. Ich pflege die Beziehung über eine lange Zeit. Und wenn wir dann in so einer Phase sind, jetzt, wo wir alle mal die Extrameile gehen müssen, dann fällt das deutlich leichter, wenn ich eine gute Beziehung zu den Leuten habe. Und da so ein bisschen den Fokus drauf zu lenken und auch zu zeigen, Beziehungen entstehen vor allem durch Ehrlichkeit und Authentizität. Und ich zitiere da ja ein Beispiel aus einem ganz berühmten Experiment, wo es darum geht, ich vereinfache das jetzt, wann hast du das letzte Mal vor jemandem geweint? So. Und jetzt, wer uns jetzt zuhört und denkt, oh Gott, was hat er da gemacht? Das hat einen ganz, ganz ernsten Hintergrund und ich habe den selber mal erlebt. Also ich habe selber ich habe die in einem Workshop erlebt, ohne dass ich die Methode kannte in der Theorie. Und da hat eine Person mir wirklich was erzählt von, dass er, der hat einen berühmten Vater und darunter hat echt gelitten und er hat es so authentisch rübergebracht, dass ich dieser Person bis heute verbunden bin. Und wann immer die Person jetzt heute was braucht und mich anrufen würde, würde ich sagen, ich gucke, wie ich helfen kann. Und deswegen glaube ich, dieses Beziehungsmanagement entsteht halt vor allem durch ehrliche, authentischen Umgang miteinander. Dann ein ganz wichtiges Thema natürlich, da sind wir ganz klassisch in der Führungstheorie unterwegs, ist das Thema transformational versus transaktional. Wir kommen ja eher aus dem Transaktionalen gesprochen. Wir brauchen jetzt immer mehr transformational. Wir brauchen aber nicht nur transformational. Es wird auch immer Phasen geben, wo auch transaktional seinen Wert hat. Ich habe mal in einem anderen Podcast eine spannende Diskussion gehabt, wenn wir transformational bei der Bundeswehr führen würden, was das dann bedeuten würde. Da ist es ja dann doch ein bisschen anders. Da ist eher der Transaktionale natürlich. Das sind so Themen, wo ich sage, das finde ich ganz, ganz wichtig bei moderner Führung. Das sind so ein Set, was mir so die wichtigsten drei Punkte sind, die ich jetzt mal mit Blick auf die Zeit rausstellen möchte. Aber natürlich, es gibt noch ganz, ganz viel mehr. Und dieses Buch hat auch nicht den Anspruch auf Vollständigkeit bei keinem der fünf Felder.
Genau, und das finde ich das Schöne, du gibst jeweils ja Impulse, ne? Also Gedanken, Anstöße, wo du sagst, ich bin davon überzeugt, auf der und der Basis auch kannst du das dann entsprechend begründen. Und es sind ja Impulse, die man mitnimmt, um diesen Aspekt vom Big Five, also in dem Sinne jetzt Big One sozusagen, moderne Führung, zu verstehen und zu begreifen. Der zweite Punkt ist mentale Gesundheit mit deiner Interviewpartnerin Nora Dietrich, die wir schon erwähnt hatten. Was würdest du da jetzt so runterpacken? Also was sind da so Kernbotschaften für dich?
Also zunächst einmal, da ist das Thema digitaler Stress natürlich auch beheimatet. Das wundert, glaube ich, nicht. Was ich so spannend finde an der Arbeit von Nora oder auch anderer vergleichbarer Personen, ist, ich beschreibe das ja fast schon so metaphermäßig mit König der Löwen, die zeigen uns einfach auf, wie weit dieses Feld der mentalen Gesundheit eigentlich ist. Ich meine, die breite Masse verbindet damit vielleicht irgendwie Burnout, Depression und vielleicht nochmal Angstzustände irgendwie und dann war es das. Und das Feld ist aber so viel weitreichender und ich erlebe immer noch und weiß nicht, wie du das siehst, dass es halt schon noch stigmatisiert ist. Es ist besser geworden. Ich glaube aber, dass meine LinkedIn-Bubble da auch ein sehr verzerrtes Bild bei mir vermittelt, weil ich da eben logischerweise ganz viele Leute habe und ich glaube, die Realität sieht dann doch noch anders aus. Und ich habe so die Kernthese schon seit dem ersten Buch, dass wenn um uns herum alles digitaler wird und wir arbeiten ja auch immer weniger körperlich, wenn wir jetzt auf die Entwicklung der letzten 50, 60 Jahre schauen, dann ist die körperliche, wirklich physische Anstrengung ja deutlich, deutlich weniger geworden. Was super ist, aber es fordert uns halt immer mehr mental. Da sind wir wieder im Zeitalter der Polykrisen und durch die digitale Transformation sind die Veränderungszyklen insgesamt immer kürzer. Arbeit verdichtet sich immer mehr und das alles setzt einen ganz neuen Anspruch an unsere mentale Gesundheit. Also es gibt ja Experten, die sagen, wenn wir jetzt auf Resilienz gucken, also ich habe da auch tatsächlich so einen Podcast von Lanz und Precht im Ohr, wo Richard David Precht sagt, die Menschen sind heute nicht mehr resilienter. Sag ich so, ja okay, interessante These, kann ich sogar nachvollziehen, wie du dazu kommst, aber ich glaube auch die Auswirkungen oder das, was Menschen heute ertragen müssen, sind in einer Komprimiertheit auch viel anspruchsvoller, als das jetzt vor 50 Jahren der Fall war. Die hatten andere Krisen, keine Fragen. Aber was heute alles quasi durch die digitalen Medien auch ums einprasselt, das hat hier einen ganz, ganz großen Wert oder einen ganz großen negativen Wert. Also da geht es mir vor allem darum, dieses Feld aufzuzeigen und zu zeigen, okay, was ist denn der Return on Investment, den wir denn haben? Weil wir sehen ja auch, jedes Jahr steigen die Statistiken in den Krankenkassen. Da kannst du eigentlich jede Krankenkasse in Deutschland nehmen. Du wirst ziemlich sicher zu dem Ergebnis kommen, dass mentale Erkrankungen oder mentale Probleme jedes Jahr einen neuen Höchstwert erreichen. Und das ist ja eher ein Systemproblem, was wir da haben. Und da den Fokus drauflegen und gleichzeitig auch den Verweis machen auf das wunderbare Buch von Nora, die da sich 300 Seiten mit beschäftigen durfte. Das ist so der Kern, sage ich jetzt mal, in der Nutshell dieses Buches. Und dieses ein Big One, wenn man so möchte.
Genau, und zeigt so schön auch da wieder auf, finde ich, wie die sich ja miteinander verbinden. Ne? Du sagtest vorhin bei der modernen Führung so Beziehungen als Schlüssel auch nochmal, als einen ganz wichtigen Aspekt, der ja auch bei der mentalen Gesundheit eine unheimlich große Rolle spielt und letztlich ja auch wieder mit der Kultur dann irgendwie Hand in Hand geht. Also ich finde das auch so spannend bei den 5 Feldern, die du ausgewählt hast, und du sagst ja auch sonst, okay, es hätten vielleicht auch 4 sein können oder für jemanden anderen sind sie 6. Aber ich finde das sehr passend, was du da ausgewählt hast und wie die miteinander interagieren. Und
ich kann sogar noch eine weitere super Verbindung wieder reinbringen.
Ja,
gerade es gibt Untersuchungen darüber, die zeigen, wie groß oder wie viel stärker CEOs mit Burnout-Symptomatiken zu tun haben. Also da gibt es Statistiken drüber, Untersuchungen, die einfach zeigen, dass die deutlich höhere, deutlich häufiger von Burnout-Symptomen betroffen sind als der normale Mitarbeiter. Mhm. Und ich habe auch in meiner Rolle viel Kontakt zu Top-Managern, und das sind oft auch sehr einsame Menschen, von denen wird ganz, ganz viel erwartet, und das wiederum setzt natürlich auch bei denen einen ganz, ganz hohen Anspruch an mentale Gesundheit.
Mm, absolut, absolut. Ja, der dritte Punkt fand ich auch sehr spannend, Vielfalt und Inklusion. Du schreibst kein Soft Skill, sondern eine strategische Kompetenz. Hol uns da gerne mal rein.
Ich will dir gleich eine Fangfrage stellen, von der ich weiß oder fast befürchte, dass du sie korrekt beantwortest, weil du ja wirklich wie keine andere das Buch im Detail gelesen hast, wie ich weiß. Und deswegen wirst du wahrscheinlich nicht auf die Frage reinfallen. Aber ich fange mal mit einem Faktor an. Zunächst einmal, warum habe ich das Buch nicht oder das Kapitel vielleicht nicht Diversity genannt? Das wäre ja eindeutiger, so könnte man meinen. Ich habe wirkliche negative Erfahrungen gemacht mit Veranstaltungen, die als Diversity geframed oder genamed waren. Ich finde, das hat immer so eine moralische Komponente, so von oben herab, und hier, du musst dich ja mit den Themen beschäftigen. Und was ich aber immer wieder merke, ich meine, die Studienlage ist ja eindeutig. Also es gibt wenig Themen, wo, glaube ich, so eine eindeutige Studienlage ist in diesem wirtschaftlichen Kontext, was für positive Effekte ein diverses Team, ein diverses Führungsteam auf diverse KPIs dann auch hat. Und trotzdem wird es nicht genutzt oder trotzdem entfaltet das auch nicht seine Kraft, weil trotzdem die Vorurteile da sind, weil der Mensch erstmal vielleicht nicht unmenschlich ist, lieber mit Gleichgesinnten sich umgibt. Das ist leichter, das kostet weniger Energie und so weiter. Da sind wir ja bei mentaler Gesundheit auch. Aber es bringt uns halt nicht zu besseren Entscheidungen. Wenn wir halt alle dieselben Blickwinkel drauf haben, dann haben wir erstmal alle dieselben oder sehr ähnliche blinde Flecken. Und so eine sehr weise Kollegin hat mal von der Pluralität der Gedanken gesprochen. Das fand ich fast schon philosophisch, den Satz. Und ich habe in meinem Leben mit verschiedenen Leuten mit ganz vielfältigen Hintergründen zusammengearbeitet und habe Erfahrung gemacht, das ist Wahnsinn, was da zusammenkommt. Also alleine schon so vielfältige Disziplinen. Also ich habe mein Buchcover ist beispielsweise von einer Designerin, einer Kommunikationsdesignerin entwickelt worden, und das hätte ich niemals geschafft an der Stelle. So, ich saß heute bei einem Kaffee mit einem Kollegen, der homosexuell ist, zusammen. Der ist so brillant, und ich kann da wahrscheinlich endlose Beispiele aufzählen, wo ich einfach so viele tolle Menschen kennengelernt habe. Das ist manchmal nicht ganz einfach, mit denen zusammenzuarbeiten. Also auch gerade die Designer, die ticken ganz anders als die BWLer jetzt beispielsweise. Aber das, was bei rauskommt, wenn man quasi dieses Investment in diese Zusammenarbeit eingeht, das ist so viel besser, als wenn wir alle nur im selben Teich schwimmen. Und das ist das eine, was ich versuche, mit dieser Vielfaltdimension zu adressieren. Und das andere ist Inklusion. Und da kommt jetzt meine Frage, was verbindest du denn mit Inklusion?
Ja, Inklusion habe ich bislang, deswegen fand ich es hier auch spannend, in dem Buch habe ich eher tatsächlich gerade so im Schulkontext und so weiter Menschen mit Handicap, also mit Behinderung praktisch einzugliedern und dass man da miteinander lebt, arbeitet, lehrt. Hm. Das hatte ich eher damit verbunden bislang.
Ganz, ganz richtig. Das ist das, was jeder damit verbindet. Das ist auch total richtig. So. Aber ich will den Fokus mit diesem Kapitel auch noch ein Stückchen weitermachen, weil ich finde, Inklusion darf man nicht nur auf dieser körperlichen Ebene sehen, sondern beispielsweise noch immer müssen sich bei ganz vielen Jobs Frauen, leider immer nur Frauen oder sehr häufig Frauen, entscheiden, ob sie quasi Karriere machen wollen oder eine Familie gründen möchten. Und das ist total schade. Und dann ist es wiederum Führungsaufgabe zu sagen, wie kann ich es denn ermöglichen, dass unter mir eine Frau auch Führungskraft wird? Und ich beschreibe ja ein ganz tolles Beispiel von einer sehr inspirierenden Topmanager, der zwei junge Frauen jetzt befördert hat in die nächste Führungsposition. Und das ist mir total präsent geblieben, weil ich wirklich gesagt habe, er könnte es sich ja vermeintlich einfacher machen, weil natürlich die Abstimmung, die Koordination, wenn man halt Kinder zu Hause hat, das ist anspruchsvoller. Aber auch da kommt wieder der Vielfaltsgedanke ins Spiel, zu sagen, okay, wenn ich solche Blickwinkel habe, das verbessert im Endeffekt meine Entscheidungen. Und deswegen sehe ich Inklusion halt nicht nur in dieser rein körperlichen Handicap-Barrierefreiheitsebene, sondern auch, wie kann ich denn inklusive ist ja das falsche Wort, inklusiv, ja, du weißt, was ich meine, inklusivere Lebens- und Karrierewege aufzeigen. Und das ist so ein ganz wichtiger Punkt, der mir bei dem Kapitel auch immer wieder ganz prominent, den ich immer wieder ganz prominent auch betone.
Und das fand ich nämlich das Neue daran, weil du hast mich ja gefragt, wie habe ich es bislang verstanden? Bislang habe ich es anders verstanden. Und es wurde durch die Lektüre zu einem, früher hätten wir gesagt, Tu-Wort, zu etwas, was ich tue. Und weißt du, und bislang war Inklusion für mich so eine Überschrift. Und du verbindest es ja im Sinne von Vielfalt kann dann erst gelebt werden, wenn man halt diese Inklusion auch, also wenn man es inkludiert sozusagen und auch tut. Und hast es ja auf viele unterschiedlichste Themen auch erstreckt, wie du jetzt auch gerade sagst, Vereinbarkeit und so weiter. Von daher, das fand ich sehr sehr überzeugend. Dann kommt auch noch so ein Lieblingskapitel von mir, gerade jetzt in diesen KI-Zeiten und in diesem Wandel, Lernen und Entwicklung. Wichtiger denn je, ein Kollege, der sich sehr viel mit KI auch beschäftigt, der auch hier im Podcast war, Jan Köster, hat so erschreckende Zahlen mitgebracht, dass er sagt, ich habe leider vergessen, welche Studie das ist, 2030 werden 39% unserer Skills nicht mehr gebraucht werden. Du bringst auch relativ viel Zahlen und sprichst auch von Future Skills. Willst du uns da mal reinholen? Ich fand auch diesen Aspekt der Future Skills super spannend.
Ja, zunächst mal muss man sagen, die Zahlenlage, die verschiedene Studien mit sich bringt, die ist ja ganz, zum Teil ganz, ganz erschütternd. Also ähnlich wie du es gerade auch gesagt hast. Das Einzige, was man bei diesen Studien, glaube ich, die sind methodisch gut gemacht. Was man nur bei vielen Studien sieht, ist, dass es doch ein Ticken länger dauert als gedacht. Also ich zitiere auch so eine berühmte Oxford-Studie, weil ich eben sage, okay, oder weil das so ein bisschen der ganz große Aufhänger war schon. Ich meine, 2012 so in dem Dreh, ich müsste jetzt nachgucken. Und die sagt ja auch, bis 2030 sind die Auswirkungen so und so groß. Und jetzt haben wir fast 2030, wir stehen quasi knapp 4 Jahre davor und wir sind noch weit von diesem Szenario weg. Aber es tut sich immer mehr in die Richtung. Und wo ich hin möchte, ist mit den Future Skills, die gar nicht so neu sind eigentlich. Das ist ja das Entscheidende daran. Die heißen zwar Future Skills und es gibt auch keine, das ist, glaube ich, auch spannend, keine ganz einheitliche Definition. Also das habe ich bei der Recherche auch sehr gewundert. Ich dachte, das wäre so ein ganz, ganz hart definiertes Framework. Und wenn man da so reinguckt, dann sind das auch Punkte, die hätten jetzt auch vor 30 Jahren total vom Wert gewesen. Also alleine schon das Thema kritisches Hinterfragen, kritisches Denken, was jetzt natürlich im Zeitalter von KI nochmal ganz, ganz relevant wird, weil wir natürlich heutzutage uns bei jedem Bild, bei jedem Videoclip fragen müssen, ist der AI generiert? Und das wird ja noch viel, viel schlimmer. Also du kannst ja eigentlich nichts mehr glauben an der Stelle, leider. Aber klar, kritisches und reflektiertes Denken, das hätte uns auch oder hat uns zu jeder Zeit im Leben natürlich geholfen. Aber auch dann das Thema Adaption von Technologien. Klar, das ist jetzt was, glaube ich, jetzt im digitalen Zeitalter, aber auch der digitalen Transformation, also ich würde sagen, die letzten 10 Jahre immer relevanter wird. Aber auch überhaupt das Thema mit verschiedenen Tools, also die Methoden auch entsprechend zu beherrschen, das sind alles Themen, die damit einhergehen. Und was mir wichtig ist bei dem Gesamtkapitel, und ich hatte ja den super Gesprächspartner Sebastian Harrer gewonnen, ist zu sagen, das ist jetzt nichts, wo wir sagen, wir schicken die Leute mal in einen Workshop und dann oder in ein Training und dann haben die das, sondern es gibt ja diesen wunderbaren Satz, Wissen ist nicht Können. So, und das ist es. Also dieses Wissen darüber, Das ist ja das eine. Das kann man sich in den Schädel prügeln, wie in der Schule. Aber ob ich es dann auch wirklich anwenden kann, ist das ist dann wiederum das ganz Entscheidende. Und da wiederum die Brücke zu bauen, da gibt es dieses tolle Beispiel, was Barbara Liebermeister bringt, die Leiterin des Instituts für Führungskultur im digitalen Zeitalter. Die beschreibt das so mit Fahrradfahren. Sie sagt, das lernst du quasi mit Stützrädern und dann auf dem Asphalt. Und dann fährst du vielleicht mal so einen Waldweg, und aber wirklich, wirklich entscheidend wird es ja, wenn du im schlammigen Wald bei Regen irgendwie Mountainbike fahren willst. Und dann kommt deine Kompetenz wirklich zum Tragen. Und da glaube ich, das wird im digitalen Zeitalter ganz, ganz zentral, dass wir wirklich auf diese Kompetenzen setzen, weil Wissen wird, ich meine, das ist mittlerweile selbsterklärend, im Zeitalter der KI sowas von schnell ersetzbar sein. Spezialwissen vielleicht nochmal einen Ticken weniger, aber wir sehen es ja auch schon, dass die KI ganz, ganz viel Spezialwissen auch liefern kann.
Und gerade vor dem Hintergrund fand ich das Kapitel besonders spannend, ne? Also weil wir uns ja auch alle irgendwo mit KI gerade auseinandersetzen müssen und weiter werden, und fand ich das nochmal sehr, sehr erhellend. Ja, und das letzte Kapitel ist an sich ein Riesending, ein Tanker, den du aber trotzdem geschafft hast, irgendwo ganz gut zu bewältigen, also ja, für einen selbst dann doch, wie gesagt, zwei Abende auf dem Sofa, trotzdem habe ich es auch geschafft. Und Organisationskultur, ein großes Thema. Was magst du da mal rausgreifen?
Ja, neben Leadership fast mein Lieblingsthema, weil es so spannend ist und doch so schwer zu beeinflussen. Manche Menschen würden sagen, Kultur kannst du nicht beeinflussen. Du kannst maximal gezielt Interventionen setzen, aber du kannst nicht sagen, wir machen die Kultur jetzt so und so. Das ist ja das, woran ganz, ganz viele Organisationen scheitern. So, der Trend geht ja zu High-Performance-Culture hin. Die Frage ist ja, wie werden wir das denn? Was ich so spannend an Kultur finde, ist, dass die allermeisten Kultur einfach gar nicht verstehen. Kultur, ganz vereinfacht gesagt, ist immer ein Spiegel des gelebten Verhaltens der Menschen. Das heißt, wenn ich eine High-Performance-Culture will, dann muss ich erstmal haben, dass die Menschen High-Performance abliefern. Und wenn sie das abliefern, dann habe ich quasi eine High-Performance-Culture. Und das Ganze kannst du natürlich auf ganz viele Kontexte übertragen. Wenn ich eine Fehlerkultur will, ja, dann muss ich den Umgang mit Fehlern enttabuisieren. Dann muss ich als Führungskraft Fehler vorleben, damit meine Menschen auch ihre Fehler eingestehen. Dann brauche ich psychologische Sicherheit. Dann habe ich meine Fehlerkultur. Und nicht, weil ich sage, ich mache so eine Fuck-Up-Night oder andere Formate, die sagen, komm, ich spreche einmal über meinen Fehler. Verstehe mich nicht falsch, das kann ein guter Start sein, das kann eine gute Intervention auch sein. Aber es bringt nichts, und das habe ich auch schon erlebt, dass sich auf solche Bühnen dann Menschen stellen, Führungskräfte stellen, die von ihren großen Fehlern erzählen und am nächsten Tag irgendwie jemanden zur Sau machen bei einem Fehler. So, und ich versuche mit diesem Kapitel mal so ein bisschen aufzuräumen und so ein Verständnis für Kultur auch zu schaffen. Und da bediene ich mich einem, ja, wahrscheinlich dem, wie ich finde, das Spannendste, wenn auch ein bisschen zäh vom Modell her, einem Führungsmodell nach Otto Scharmer. Ah, nee, Otto Scharmer. Otto Scharmer ist ist CRU. Genau, Edgar Schein. Und du hast wahrscheinlich auch seinen Klassiker da gelesen oder hast ihn zumindest.
Tatsächlich nicht, aber ich habe dir aufmerksam zugehört in den vielen Podcasts und ich gestehe,
also, nicht gelesen. Es ist, also ja, musst du mal lesen, dann musst du zumindest mal so die ersten Seiten, und dann musst du sagen, welches Buch einfacher geschrieben war. Ich glaube, meins wird das Rennen machen. Es ist super brillant, der Mann ist Wahnsinn, aber es ist echt schwere Kost so. Aber vielleicht so zur Einordnung. Er beschreibt Kultur so in drei Ebenen. So, du hast so das Sichtbare, das sind so die Artefakte beispielsweise. Das ist so das, wo man sagen könnte, hey, gehst du in so ein Startup-Büro, steht da ein Kicker, alle sind mit Sneakern unterwegs und so weiter. Wow, cool. Aber das sagt tatsächlich ja gar nichts darüber aus, wie die wirkliche Kultur ist. So, dann hast du nämlich die zweite Ebene, die geht schon ein bisschen tiefer. Welche Werte leiten denn so eine Organisation, auch so ein Startup so? Und da kann es schon schwierig werden, weil ganz oft Organisationen sich Werte geben, die sie im Zweifel gar nicht leben. Also das ist ja auch bei, das Beispiel nutze ich ja, ein Beraterkollege hat mal gesagt, eigentlich wählen große Organisationen aus so 15, 20 Wörtern immer dieselben, die gerade irgendwie im Trend sind, weil sie sich gut vermarkten lassen nach außen. Aber die Unternehmenswerte haben eigentlich nichts mit den Werten einer Organisation zu tun, die sie wirklich auszeichnet. So, und ganz spannend, und das ist dann die tiefste Ebene, sind die Glaubenssätze, die uns prägen. Und ich mach's mal ganz, ganz plump, weil wir haben ja auch über Frauen in Führung gesprochen. Wenn ich als CEO den Glauben habe, dass Frauen eigentlich in die Küche gehören oder Kinder erziehen sollen, dann werde ich zwangsläufig wahrscheinlich weniger Frauen in meiner Führungsmannschaft haben. So. Und diese Glaubenssätze an ganz, ganz vielen Stellen prägen unser tägliches Handeln einfach ganz, ganz sehr. Ich bin auch mittlerweile so weit, dass ich sage, ich werde auch immer wieder angefragt, so von wegen irgendwie hybride Führung und so weiter. Das ganz große Problem ist, dass wir immer noch hybrid führen mit Glaubenssätzen, die aus so einer ganz analogen Arbeitswelt mit 5 Tagen die Woche im Office kommen. Und die sind während der Pandemie, weil wir dann natürlich alle erst im Jahr schnell wieder ins Arbeiten kommen mussten und wir irgendwie unser wirtschaftliches Überleben erstmal sichern mussten, haben wir diese Glaubenssätze gar nicht reflektiert, ob die überhaupt noch State of the Art sind so. Oder ob nicht Leistung auch im Homeoffice entsprechend erbracht werden kann. Also ich meine, Gallup zeigt das eindrucksvoll, dass die Leute im Homeoffice produktiver sind. Sie sind aber auch wiederum mental weniger gesund. So, gefährdeter. Also auch da eine super Verbindung. Und ich versuche so ein bisschen diese kulturelle Transformation, wie sie gelingen kann, auf diesen 3 Ebenen in dem Kapitel zu skizzieren, weil nur zu sagen, wir machen jetzt das Büro fancy, wir sind alle beim Du und wir ziehen alle Sneaker an und stellen den Tischkicker eben rein, das alleine ändert nichts. Das kann eine Symbolwirkung sein zum Start, aber wenn ich nicht parallel meine Werte und meine Glaubenssätze entsprechend hinterfrage, dann wird sich nichts ändern. Und ich habe ja im Buch auch dazu geneigt, vielleicht hast du geschmunzelt, als du es gelesen hast, dass ich 80% der Menschen eine psychologische Verhaltenstherapie nahelegen würde. So. Das mache ich natürlich nicht oder die Aussage habe ich nicht gewählt, weil die das alle vonnöten hätten. Aber es ist wahnsinnig spannend, unsere eigene Psyche zu dekonstruieren und gucken, welche Glaubenssätze, welche Muster prägen mich denn. Also das habe ich ja auch alles hinter mir. Oder was heißt hinter mir? Man ist ja nie fertig damit. Aber das hilft einem einfach sehr zu verstehen in gewissen Situationen, warum bin ich so getriggert und wie kann ich vielleicht bessere Entscheidungen treffen, wenn ich meine eigenen Triggerpunkte so kenne. Und ohne die eigene persönliche Transformation kann ich keine kulturelle Transformation der Organisation schaffen. Und ja, du hast ihn schon genannt, der wunderbare Hans Rusinek, der natürlich dann sein brillantes Wissen auch zur Verfügung gestellt hast.
Super, super spannend. Ich hoffe sehr, dass wir unsere Hörer und Hörerinnen hier nicht abhängen mit unserem gemeinsamen Anspruch, hier überall mal kurz reingeschaut zu haben. Ich kann das Buch wirklich von Herzen empfehlen. Ich würde gerne noch den Bogen machen, jetzt sozusagen das zusammenzupacken, weil du sagst zum Schluss auch nochmal so schön, betonst nochmal, Haltung ist der zentrale Schlüssel bei all dem. Und eine Überschrift ist auch Walk the Talk. Und ich würde dich gerne jetzt sozusagen da nochmal fragen, was tut? Ist das jetzt nur was für Führungskräfte? Ist das was für jedermann? Wie geht man damit jetzt um, wenn man sagt, Mensch, da hat ja da einen Punkt, der David, der hat mich da abgeholt, finde ich auch alles sehr überzeugend. Was machen wir damit?
Also ich glaube, was wir nicht machen dürfen, ist zu sagen, jetzt setzen wir das nächste Programm auf und versuchen, die Big Five of Human Work mit Leben zu füllen. Ich glaube, das wird nicht gelingen. Dann haben wir wieder irgendeine Initiative, die im Zweifel im Sand vergeht. Viel wichtiger ist es, und da hast du es schon gesagt, der Sache mit einer Reflexion und der Haltung dann zu begegnen. Und ich bin auch kein Freund von, wie gesagt, solchen großen, ab morgen machen wir alles anders Initiativen, weil die sind im Alltag einfach ganz, ganz schwer durchzuhalten und demotivieren uns eigentlich, wenn wir dann merken, oh, wir kommen eh nicht hinterher, dann frustriert uns das noch mehr. Also es frustriert uns schon, dass wir nicht hinterherkommen und dadurch, dass wir das dann nicht schaffen, dann sind wir noch geknickter. Das heißt, ich bin eher so ein Freund von so einer Step-by-Step-Vorgehensweise. Ich beschreibe das im Buch mit der 1%-Methode, ohne dass das immer 1% sein muss. Das kann man ja auch kaum irgendwie so in kleine Häppchen schneiden. Aber lieber die Haltung an den Tag legen, jeden Tag ein Stück besser, jeden Tag ein bisschen mehr in seiner Reflexion zu sein, sagen, okay, wie habe ich die Felder heute eher erlebbar gemacht? Und wenn das gelingt und ich dann gemeinsam mit meinem Team, und deswegen ist die Führungskraft für mich der ganz, ganz zentrale Hebel, wenn die mit ihrem Team daran arbeitet, das jeden Tag ein Stückchen mehr erlebbar zu machen, dann bin ich überzeugt, dass über die lange Zeit, und da reden wir vielleicht über ein halbes Jahr bis ein Jahr, da werden spürbare Effekte eintreten. Und dann solle man mal die entsprechenden KPIs vergleichen vom Vorjahr zu diesem Jahr. Und ich bin ziemlich sicher, dass sich da was getan wird oder getan haben wird an der Stelle. Ein zweiter Punkt, weil du das Thema Vorbildfunktion genannt hast, klar, eine Führungskraft ist hier Vorbild und dessen muss sie sich immer bewusst sein. Sie ist Vorbild im Positiven wie im Negativen. Sie kann natürlich die schlechten Eigenschaften auch vorleben. So, dann geht das Ganze in eine ganz andere Richtung. Sie kann aber auch diese entsprechenden Themen so in den Blickpunkt setzen, also im Sinne von, dass sie die Big Five auch erlebbar macht, dass sie in Entscheidungen dafür sorgt, fühlen sich alle abgeholt, sind alle mit quasi, fühlen sich alle Stimmen gehört, habe ich quasi die, weiß ich, wie es um meine Menschen steht, wie die mentale Belastung ist und so weiter und so fort. Also eine Führungskraft kann das ja steuern durch die Art und Weise, wie sie führt. Und ein Beispiel, was mir da immer ganz wichtig ist, ist, und ich beschreibe das so mit Shifting Baselines, das ist eigentlich so ein Instrument gewissermaßen aus der Kommunikationsforschung, aus der politischen, ganz einfach in der Übersetzung, einfach das stückweise Verschieben von Basislinien, von Grenzen, könnte man sagen. Und ich habe das Beispiel erlebt damals ganz, ganz plastisch und hat natürlich jetzt keinen großen Effekt, aber das zeigt einfach, wie durch das Verhalten einer Führungskraft neue Räume entstehen. Freiräume, wenn wir hier im Podcast sind. Mein allererster Chef im Bankenumfeld damals, und da reden wir über eine Zeit, wo weiße Sneaker noch gar nicht on vogue waren, hat auf einmal angefangen, weiße Sneaker zu tragen. So, ich als Praktikant, der noch mit Anzug und Krawatte damals gestartet ist, hat sich dann getraut, auch weiße Sneaker zu tragen. Das ist jetzt ganz plastisch gewählt, aber das kann natürlich eine Führungskraft nutzen. Sie kann den Raum aufmachen, indem sie eben mentale Gesundheit nicht stigmatisiert, sondern besprechbar macht. Eine gute Bekannte von mir hat ihren eigenen Burnout im Team ganz transparent gemacht. Was ist passiert? Das Team hat selber über mentale Belastung gesprochen. War vorher nicht der Fall. Und so schafft man es Stück für Stück über diese Shifting Baselines, über Dinge möglich zu machen, die vorher gar nicht möglich waren. Und mit eben in Kombination mit diesen immer kleinen Schritte entsteht daraus ein ganz neues Spielfeld, in dem wir uns viel mehr entfalten können und unsere Leistungen dann auch abrufen können.
Ich verkneife mir jetzt, kleiner Cliffhanger, noch auf die Theorie U einzugehen, obwohl ich es geliebt hätte, mit dir darüber noch reinzuschauen, weil ich liebe diesen Ansatz. Und ich fand es, da war ich völlig verliebt in diesen Teil des Buchs. Also da war ich
ja. Voll. Ich weiß ja, was im Beispiel du da gerade im Kopf hast, was ich selber zitiert habe, aber das ist ja total spannend, ja.
Genau, deswegen, liebe Hörer, Hörerinnen, ihr solltet das Buch kaufen, weil es lohnt sich wirklich und man könnte auch darüber das lesen. Also das hat mich nochmal sehr gepackt. Was ich wirklich so schön finde, ich habe es versucht, schon ein bisschen in eigene Worte zu packen. Ich finde es höchst relevant, das, was du beschreibst. Also höchst aktuell. Es ist sehr gut recherchiert, sehr fundiert. Man merkt einfach auch den wissenschaftlichen Anspruch und trotzdem kommt es mit einer Leichtigkeit her und unterhält auf die eine Art und Weise, aber es stiftet auch Zuversicht. Ich bin auch ein Riesenfan von Vera Starker, die war auch bei mir zum Thema Zuversicht, da ihr letztes Buch, nicht das aktuelle, sondern das letzte. Und ich finde, wenn man dein Buch liest, dann versteht man mehr und dann hat man wieder man hat einen Griffel dran sozusagen. Denkt, wenn ich das im Blick habe und hier und da noch was mache. Deswegen stiftet auch Zuversicht. Und ja, dafür möchte ich dir danken und das wirklich von Herzen empfehlen.
Dankeschön, das freut mich sehr.
Lieber David, leider ist unsere Zeit fast vorbei und ich möchte dir, wie angekündigt, zum Ende meine drei Lieblingsfragen stellen, ohne die hier keiner rauskommt. Zum Schluss würde ich dich gerne fragen, wie schaffst du dir mehr Freiraum in deinem Leben?
Ich glaube, dass ich auf jeden Fall hier besser werden kann. Das kann ich, glaube ich, schon mal vorwegschieben. Weil dann ist manchmal Angestelltenverhältnis und freiberufliche Beratertätigkeit schwer zu vereinbaren. Ich schaffe mir Freiräume vor allem im Urlaub. Ich gucke, dass ich wegkomme, weil wenn ich zu Hause bin, während meines formellen Urlaubs, meiner 6 Wochen, dann arbeite ich. So, das heißt, ich zwinge mich förmlich in das Privileg, in den Urlaub fahren zu können. Und da schaffe ich es immer, wirklich zur Ruhe zu kommen und mir über ganz, ganz viele Dinge Gedanken zu machen. Häufig mache ich mir dabei auch natürlich irgendwie Arbeitsnotizen, weil in diesen Freiräumen kommen natürlich die besten Gedanken dann, wenn man mal so nachdenken kann. Aber deswegen ist das... das Rezept ist wahrscheinlich einfach sehr platt gesagt, mehr Urlaub machen.
Sehr gut. Ich drücke die Daumen, dass da bald nochmal Raum ist. Du hast ja schon deine Hochzeit, auch Hochzeit angesprochen, aber dass da auch nochmal Raum für ist. Was ist deine Lieblingsstärke an dir?
Das ist eine sehr gute Frage. Also ich glaube, ich habe nicht diese eine Stärke, sondern ich glaube, meine größte Stärke ist, dass ich viele kleine Stärken habe. Also ich sehe mich so ein bisschen wie so ein Zehnkämpfer und die Stärken greifen oft ganz gut ineinander. Also das ist das, was ich auch gesagt habe bei dem Buch. Ich habe es geschafft, Experten in den Gebieten zusammenzutragen, die allesamt besser sind als ich. Aber ich weiß von allem halt schon auch eine Menge. So. Und dass sich das dann ineinander greift, das ist, glaube ich, was meine Stärke ist. Und ich glaube, ich werde häufig als durchaus empathisch beschrieben, was, glaube ich, nicht schlecht ist, wenn man ein Buch über Menschlichkeit schreibt. Und ich glaube, das spürt man hoffentlich bei den Zeilen, wie ich sie schreibe.
Total. Und wofür bist du heute dankbar?
Heute bin ich, glaube ich, ganz dankbar dafür, für so banale Dinge, dass es mir einfach körperlich wieder gut geht. Ich bin im Urlaub, war vor 2 Wochen auf Kreta, habe mich beim Fußballspielen verletzt. Da merke ich, dass ich da auch nicht mehr 20 bin und habe mich stark am Rücken geprellt. Und wenn das dann wieder besser ist, dann merkt man erstmal, wie schön es ist, wenn man, wenn es einem einfach gut geht, wenn man körperlich gesund ist. Und ich glaube, so körperliche Gesundheit ist ja, mit das Wichtigste im Leben. Also klar, über mentale Gesundheit sprechen wir, haben ja gesprochen, aber es gibt den wunderbaren Satz, Gesundheit ist nicht alles, aber ohne Gesundheit ist alles nichts. Und ich glaube, dafür bin ich extrem dankbar, dass ich im Leben gesegnet bin, ohne größere, ganz schlimme Krankheiten.
Und so bleibt es hoffentlich. David, vielen, vielen, vielen Dank für dieses schöne Buch, für deine Zeit, für deine Einblicke und ja, dass du uns alle so ein bisschen mitnimmst in diese neue Arbeitswelt und uns letztlich da auch Zuversicht schenkst und Ideen mitgibst. Vielen, vielen Dank dafür.
Danke für deine tolle Bühne. Das hat großen Spaß gemacht und eigentlich hätten wir noch viel länger sprechen müssen.
Ja, unbedingt. Unter anderem über Theo You. Dankeschön.
Mach's gut.
Ciao. So, ich höre schon jemand schimpfen, dass man jetzt wieder ein neues Buch kaufen muss, weil das Feedback habe ich jetzt schon manchmal bekommen. Mensch, das ist immer so spannend, diese Gespräche mit den Autoren und Autorinnen, aber danach muss ich direkt das Buch kaufen. Ja, so ist es. In 2 Wochen die nächste Folge musste mal kein Buch kaufen, sondern da werden Christine Krüger und ich über mein Herzensprojekt Unfold e.V. sprechen, über unser Herzensprojekt. Christine ist Teil von der Unfold-Gruppe. Wir haben gemeinsam einen gemeinnützigen Verein gegründet und gehen mit Stärkenorientierung und Thema mentale Gesundheit an Kinder und Jugendliche ran, in deren Kontext, sei es jetzt in Schulen oder in Sportvereinen. Und ich habe Christine eingeladen, dass wir mal gemeinsam ein bisschen tiefer einsteigen. Zu dem Thema war damals schon mal Alina Buchholz da. Vielleicht magst du die Folge auch mal wieder anhören. Das war schon ein super Einstieg. Und wir haben jetzt gerade unsere erste Ausbildung unserer 17 Unfold-TrainerInnen abgeschlossen. Und darüber wollen wir mal ein bisschen gemeinsam sprechen und reinschauen in das, was wir da eigentlich machen und was wir in die Welt bringen wollen. Also, ich freue mich, wir freuen uns, wenn du das nächste Mal dabei bist in 14 Tagen. Und bis dahin alles Liebe und Gute für dich.